Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute Abend geht es, wie gesagt, um den verheißenen Erlöser. Wir wollen uns mit erfüllter Prophetie beschäftigen. Erfüllte Prophetie ist Gottes Siegel auf die Bibel. Gott bestätigt die Bibel als sein Wort durch die Erfüllung der Prophetie. Ja, wir fragen uns zunächst, ist Gott der Autor der Bibel? Die Bibel behauptet das von sich. In 2. Timotheus 3, Vers 16 schreibt der Apostel Paulus, alle Schrift, das ist eine Bezeichnung für die Bibel, für Altes und Neues Testament, alle Schrift ist von Gott eingegeben, also von Gott inspiriert. Der Apostel Petrus schreibt in 2. Petrus 1, Vers 21, denn die Weissagung der Schrift wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geiste. Nun, Sie können sich sagen, Papier nimmt alles an. Können wir das nachkontrollieren? Können wir es nachprüfen, ob die Heilige Schrift, die hier genannt wird, alle Schrift, wirklich von Gott inspiriert ist? Nun, Sie werden heute Abend sehen, dazu eignet sich insbesondere die erfüllte Prophetie. Aber halten wir zunächst fest, die Bibel ist nach ihrer eigenen Aussage nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Die Bibel sagt, dass die biblischen Schreiber von dem Heiligen Geist inspiriert waren. Nun werden wir gleich sehen, warum die erfüllte Prophetie so ein ausgezeichnetes Mittel ist, um zu zeigen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Sie haben hier eine Zeitachse vor sich. Sie verläuft von der Vergangenheit her kommend über die Gegenwart in die Zukunft. Wir haben bereits in der Grundschule gelernt, es gibt diese drei absoluten Zeiten in der Grammatik: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir leben immer in der Gegenwart. Und aus der Gegenwart heraus kann der Mensch doch einige vernünftige Aussagen im Blick auf die Vergangenheit machen. Nicht nur, ja, aber wir haben da doch schon einige Möglichkeiten. Nun, wie steht es mit der Zukunft? Da wird es ja schon viel schwieriger. Und ganz besonders, wenn man die Zukunft vorhersagen will über lange Zeiten hinaus, da reicht es eben nicht, wenn man nur so gewisse Tendenzen und Möglichkeiten, die im Moment aktuell sind, berücksichtigt. Wir können also sagen, im Blick auf die ferne Zukunft versagt der Mensch kläglich, wenn er zuverlässige Aussagen machen soll. Und dies, weil wir als Geschöpfe an Raum und Zeit gebunden sind. Wir können nicht zurück, wir können nicht schneller nach vorne in die Zukunft. Nun, um zu illustrieren, wie schwierig es ist, einfach aus menschlichem Denken heraus die Zukunft vorherzusagen, nehmen wir das Beispiel von der Weltausstellung 1893 in Chicago. Damals haben große Wissenschaftler, Spezialisten, es waren Sozialexperten, erklärt, wie es in 100 Jahren, also 1993, einmal sein würde. Sie sagten erstens, Menschen werden 150 Jahre alt werden. Das ist nicht so, ja? Zweitens, Regierungen werden es immer einfacher haben, weil sich wahre Größe immer Richtung Einfachheit entfaltet. Das können wir auch nicht bejahen. Es wird immer schwieriger, möchte man sagen. Und manche Länder sind heute unregierbar geworden. Drittens, sagte man, Gefängnisse werden kaum noch gebraucht werden. Da wären wir sehr glücklich darüber, aber wir haben zu wenig Gefängnisse. Und viertens, Ehescheidungen werden nicht mehr nötig sein. Und zwar einfach aus dem Grund, weil die Leute dann so intelligent sein werden, dass sie Probleme eben vernünftig lösen können. Ja. Aber schauen Sie, die Bibel sagt, dass Gott, also der Gott der Bibel, nicht an Zeit und Raum gebunden ist. Er ist dem nicht unterworfen. Und darum wird Gott in der Bibel tausende Male genannt auf Hebräisch Yahweh. Das heißt, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Man kann darum übersetzen mit der Ewige oder einfach der Herr, in dem Sinn, dass der Herr über Raum und Zeit steht. Gott wird genannt in Offenbarung 1, Vers 4, der da war, der da ist und der da kommt, eben weil er über der Zeit steht als der Ewige. Er ist auch nicht an den Raum gebunden. In Jeremia 23, 24 spricht Gott, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Ewige. Gott ist überall im ganzen Weltall präsent, gegenwärtig. Auch da, Sie sehen hier einen besonders tiefen Blick ins Weltall durch das Hubble-Teleskop. Sie sehen hier zum Teil Galaxien, die über 10 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Und Gott sagt, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde. Und noch mehr, die Bibel erklärt uns, dass Gott nicht nur immanent präsent ist im ganzen Universum, sondern auch transzendent. Er ist nicht auf diese Schöpfung beschränkt. Er ist auch jenseits. Im Propheten Hesekiel finden Sie 77 Mal diesen Refrain. Gott sagt etwas voraus und er erklärt, wenn das in Erfüllung gehen wird, dann kommt dies. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. 77 Mal kommt dieser Refrain mit Variationen vor. Manchmal, und sie werden erkennen, dass ich der Ewige bin und so weiter. Also, hier wird ganz deutlich gemacht, die erfüllte Prophetie macht deutlich, dass der Gott der Bibel der wahre Gott ist, der eben nicht wie wir Geschöpfe an Raum und Zeit gebunden ist. Für ihn steht die ganze Geschichte, kann man sagen, wie ausgebreitet auf einem Tisch. Ja? Er überblickt Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, so wie wenn das kein Unterschied wäre. Aber wir können das nicht. Und auch die anderen Religionen können das nicht. Jesaja fordert die Religionen heraus. Jesaja 41, 23. Und sagt, verkündet das Späte Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Und schauen Sie, weder im Islam, weder im Buddhismus, im Hinduismus, noch irgendwo finden Sie solche Prophetie, wie wir sie in der Bibel finden. Das ist einzigartig. Und so können wir eben erkennen, dass dieser allgegenwärtige Gott dort nicht präsent ist. Denn sonst könnten sie es. Natürlich gibt es geistige Mächte, aber nach der Bibel sind auch geistige Mächte an Raum und Zeit gebunden. Die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das absolut zuverlässige und detaillierte Aussagen über Zukunft machen kann. Nun, wir könnten viele verschiedene Gebiete ansprechen. Heute Nachmittag hatte ich 30 erfüllte Prophezeiungen im Zusammenhang mit dem Westjordanland vorgeführt, die sich im 20. Jahrhundert erfüllt haben. Aber heute Abend wollen wir uns mit messianischer Prophetie beschäftigen. Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Ich mag mich erinnern, als ich 14 Jahre alt war, habe ich ein Buch gelesen von einem amerikanischen Juden, John Meldau. Der Messias in beiden Testamenten. Und da sprach er von diesen über 300 Prophezeiungen, aber er hat nur einen Teil davon behandelt und ich kannte kein anderes Buch, das eben alle behandeln würde. Und so habe ich dann begonnen, die Bibel systematisch durchzulesen und jedes Mal, wenn ich wieder eine Prophezeiung auf Jesus Christus hin gefunden habe, habe ich die in eine Liste notiert. Ich habe begonnen mit erstens, zweitens, drittens und dann bin ich gekommen auf 299, 300, 301, 302. Können Sie sich vielleicht vorstellen, dass ich als Teenager nie ein Problem hatte, der Bibel zu vertrauen? Nie Zweifel hatte, ob die Bibel Gottes Wort ist oder nicht. Ich hatte es ja selber mich da auf diese Weise überzeugt. Nun, der Messias ist der im Alten Testament verheißene Erlöser für Israel und alle Völker der Welt. Und durch die erfüllte Prophetie können wir beweisen, dass Jesus von Nazareth, diese Person, dieser geweissagte Messias ist. Nun muss ich aber noch Folgendes erklären. Die Bibel besteht aus zwei Hauptteilen. Zuerst kommt das Alte Testament und dann das Neue Testament. Das Alte Testament wurde geschrieben vor Christi Geburt, das Neue Testament nach Christi Geburt. Das Alte Testament prophezeit den kommenden Erlöser, das Neue Testament zeigt, er ist gekommen und hat es erfüllt. Das Alte Testament ist eigentlich eine Sammlung von 39 Büchern, geschrieben während 1200 Jahren von circa 30 verschiedenen Schreibern. Das waren Könige, Staatsbeamte, Hirten, Musiker und so weiter. Die ersten Bücher wurden verfasst von Mose um die Zeit des Auszugs aus Ägypten. Nach strenger biblischer Chronologie war das 1600 vor Christus. Übrigens in Europa, das habe ich schon heute Morgen erklärt, ist das das Ende der Jungsteinzeit. Ja, wer hat da geschrieben in Europa? Aber Mose hat die ersten fünf Bücher der Bibel geschrieben. Und der letzte Prophet war dann Malachi um 400 vor Christus. Und dann kam eine Zeit, wo man in Israel keine Schriftpropheten mehr hatte, für Jahrhunderte. Da kam plötzlich ein Schweigen. Und dann kam Jesus Christus. Nun könnte natürlich jemand sagen, ja, aber vielleicht sind diese Prophezeiungen aus dem Alten Testament später, nach dem Kommen von Jesus Christus, aufgeschrieben worden und in die Schriften des Alten Testaments hineingeschmuggelt worden. Nun, das können wir ganz schön beweisen heute anhand der Qumran-Handschriften, die 1947 bis 1956 in 11 Höhlen am Toten Meer in der judäischen Wüste gefunden worden sind. Da hat man nämlich Tausende von Fragmenten und Handschriften gefunden vom Alten Testament und auch von Bibelkommentaren und so weiter. Diese Schriften gehen zurück bis ins 3. Jahrhundert vor Christus und anhand der Qumran-Handschriften kann man heute zeigen, das Alte Testament wurde ganz eindeutig vor Christi Geburt vollendet. Zum Beispiel im Propheten Jesaja befinden sich besonders viele Prophezeiungen und in Qumran hat man eine vollständige Jesaja-Rolle aus dem 2. Jahrhundert vor Christus gefunden. Und all die messianischen Prophezeiungen auf Jesus Christus sind drin. Aber es gibt noch einen zweiten Beleg, den man schon hatte vor der Entdeckung der Qumran-Handschriften. Das Alte Testament auf Hebräisch geschrieben wurde zum ersten Mal auf Griechisch übersetzt um 280 vor Christus. Und zwar in Alexandria, in Ägypten. Diese Übersetzung nennt man die Septuaginta-Übersetzung. Nun, die messianischen Prophezeiungen befinden sich auch in dieser Übersetzung. Wenn also das ganze Alte Testament schon um 280 vor Christus übersetzt war, wie sollen dann messianische Prophezeiungen später, nach dem Kommen Jesu, noch hineingeschmuggelt worden sein? Das geht einfach nicht. Wichtig ist nun Folgendes. Die Propheten haben den Messias auf zwei ganz verschiedene Arten beschrieben. Viele Stellen sprechen von dem leidenden Messias, der kommen würde, aber von der Mehrheit seines Volkes verachtet und verworfen werden sollte, um dann zu sterben, und zwar als Opfer für unsere Sünden, der Gerechte für uns, die Ungerechten, damit er uns zu Gott zurückführe. Andere Stellen beschreiben den Messias als den herrschenden Messias, der kommen wird als König der Welt, um Gerechtigkeit und Frieden in diese Welt zu bringen. Nun, wie bringt man das zusammen? Ganz einfach. Man kann aus dem Alten Testament, aus dem Text selber ganz klar deutlich machen, es handelt sich hier um zwei verschiedene Erscheinungen des Messias. Ein erstes Mal sollte er kommen als der leidende Messias, um das Problem unserer Schuld vor Gott zu lösen. Ein zweites Mal sollte er dann schließlich kommen als der herrschende Messias, um alle Probleme, die eigentlich eine Folge unserer Schuld vor Gott sind, zu regeln. Wie kann man diese beiden Kommen unterscheiden? Nun, die Propheten haben gesagt, wenn der leidende Messias kommt und von seinem Volk, von der Masse des Volkes verworfen wird, dann wird das Volk, das jüdische Volk, unter alle Völker der Welt zerstreut werden. als Konsequenz der Ablehnung. Und in Verbindung mit dem herrschenden Messias haben die Propheten des Alten Testaments gesagt, doch in der Zeit, bevor der herrschende Messias kommt, wird das jüdische Volk zurückkehren aus der weltweiten Zerstreuung ins Land der Vorväter. Das, was wir heute vor Augen erfüllt sehen. Aber wir beschäftigen uns nun nicht mit unserer heutigen Zeit und der Rückkehr der Juden, sondern mit dieser Zeit im Zusammenhang mit dem ersten Kommen des Messias. Das Kommen des Messias, seine Verwerfung und dann die Konsequenzen für das jüdische Volk. Wir beginnen mit erstens, und ich habe die Prophezeiungen durchnummeriert von 1 bis 50. Mehr geht nicht in einem Abend. Sie werden sehen, Sie sind dann dankbar, wenn ich doch mal dann wieder aufhöre. Erstens, Geburt in Bethlehem. Im 8. Jahrhundert vor Christus schrieb der Prophet Micha, Kapitel 5, Vers 2, Gott spricht durch ihn, und du Bethlehem Ephrata, zu klein, unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Der Messias sollte aus Bethlehem Ephrata, das ist das Bethlehem südlich von Jerusalem, im Gegensatz zu dem Bethlehem in Galiläa. Aus Bethlehem Ephrata sollte der Messias kommen. Hier sehen Sie eine Karte von Israel. Das hier ist Jerusalem. Und 12 Kilometer südlich liegt Bethlehem im heutigen sogenannten besetzten Westjordanland. In der Weihnachtsgeschichte nach Matthäus lesen wir die Erfüllung. Matthäus 2. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa, das ist Bethlehem Ephrata in Judäa, geboren war, in den Tagen Herodes des Königs, siehe, da kamen Magier vom Morgenland nach Jerusalem, welche sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Ich verstehe das gut. Jetzt können Sie sagen, das hat Matthäus aber gut gemacht. Er hat seinen Bericht einfach so geschrieben, damit es schön passt, ja? Dass die Prophetie so erfüllt wird. Aber das ist so einfach nicht. Das Neue Testament wurde ja geschrieben in den Jahren zwischen 30 und 98 nach Christus, ungefähr. Heute besitzen wir noch 5300 griechische Manuskripte vom Neuen Testament. Und zwar aus allen Jahrhunderten bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst. Es gibt Handschriften aus dem ersten Jahrhundert, aus der Zeit der Augenzeugen. Zum Beispiel hier der P46, das ist eine Sammlung mit den Paulusbriefen inklusive Hebräerbrief. Diese Handschrift wurde vor einigen Jahren durch den Koreaner Kim datiert auf 75 bis 100 nach Christus. Und da sind all diese Briefe, die Römerbrief nach Italien gingen, Korintherbrief zum Beispiel nach Griechenland, Epheserbrief, Kolosserbrief nach, in die Türkei. Da sind all diese Briefe schon gesammelt, zusammengebündelt in Ägypten. Da sehen Sie auch, wie schnell diese Schriften in der alten Welt abgeschrieben und verbreitet worden sind. Und wir haben Handschriften aus dem 1. Jahrhundert, 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert, 5. und so weiter bis ins 15. Jahrhundert. Und dann hat man die griechische Bibel gedruckt. Nun ist es aber so, also diese Evangelien, die neutestamentlichen Schriften, wurden bereits in der Zeit der Augenzeugen veröffentlicht. Und das war eine sehr gefährliche Sache für die ersten Christen. Denn veröffentlichte Schriften geben den Gegnern Angriffsflächen. Stellen Sie sich vor, wenn irgendetwas im Neuen Testament geschichtlich falsch gewesen wäre, hätte man das Christentum an diesem Punkt angreifen und aufhängen können. Doch der Kampf gegen die frühen Christen, das waren zunächst übrigens alles Juden, erst danach kamen allmählich auch Nichtjuden zum Glauben an Jesus Christus. Der Kampf gegen die ersten Christen war zur Hauptsache eine physische Verfolgung, auch vom orthodoxen Judentum her. Nun, das wäre doch ganz einfach gewesen. Wenn Matthäus schreibt, in der Zeit der Augenzeugen, Jesus ist in Bethlehem geboren worden, dann hätte man sofort sagen können, wir wissen ganz genau, dass Jesus von Nazareth, dass seine Geburt nicht in Bethlehem stattgefunden hat, sondern sagen wir in Sichem. Oder irgendwo anders. Aber diese Argumentation wurde vom Judentum nicht benutzt. Weil alle wussten, dass es eben so war, in Bethlehem geboren. Und darum ist das ganz wichtig, diese Evangelien wurden breit verbreitet, in Umlauf gesetzt. Und dadurch wurde den Gegnern die Möglichkeit gegeben, sich dazu zu äußern. Aber man hat das nicht benutzt. Hier sehen Sie die Geburtskirche in Bethlehem. Im Jahr 135 nach Christus, als Kaiser Hadrian den zweiten jüdischen Aufstand brutal niedergeschlagen hatte, mit etwa 1 Million Toten unter dem jüdischen Volk, da hat Hadrian auf die Juden einen solchen Hass gehabt, dass er sie brüskieren wollte, wo es nur ging. Und so hat Kaiser Hadrian den Geburtsort Christi in Bethlehem geschändet durch den Bau eines Adonistempels über dieser Hirtenhöhle. Und damit wollte er die Juden, die an Jesus Christus glaubten als Messias, die messianischen Juden, brüskieren. In Jerusalem, da wo das Allerheiligste des Tempels war, hat er einen Jupitertempel hingebaut, um die Juden allgemein zu schockieren und zu brüskieren. Nun, im Jahr 330 nach Christus unter Kaiser Konstantin wurde an die Stelle des Adonistempels eine Geburtskirche gebaut. Und später im 6. Jahrhundert wurde sie neu erbaut durch Kaiser Justinian den I. Und diese Geburtskirche steht bis heute. Nun wissen wir also nicht nur aus der frühesten Zeit überliefert, dass Jesus in Bethlehem geboren worden ist, sogar die Geburtsstelle, die Hirtenhöhle, es war recht üblich in Bethlehem, dass man diese natürlichen Höhlen, die es in großer Zahl gibt, benutzte für Ställe, indem man noch vor die Höhle einen Hausteil anbaute. Ja? Also wir wissen sogar genau, wo die Stelle der Geburt war. Zweitens, Sohn von König David. Der Messias sollte von David abstammen. Jeremia 23,5. Siehe, Tage kommen, spricht der Ewige, da ich dem David einen gerechten Spross erwecken werde. Und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. Nun, Jesus Christus, ist er ein Nachkomme von König David? Ja, das wissen wir. Und zwar ist sein Geschlechtsregister über Maria wiedergegeben in Lukas 3, 23 bis 38. Und nun müssen Sie Folgendes wissen. Im Prinzip wurden alle Israeliten in der Zeit des Alten Testaments in Geschlechtsregisterverzeichnisse eingetragen. So steht das in 1. Chroniker 9. Und diese Register wurden öffentlich geführt in Jerusalem. Also zur Zeit Jesu konnte im Prinzip jeder Jude nachweisen, dass er Jude war und sogar aus welchem Stamm und aus welcher Familienabstammung. Aber im Jahr 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem den Erdboden gleichmachten, da haben sie dieses Archiv verbrannt. Und darum ist es ein Problem. Heute können Juden im Allgemeinen nicht mehr sagen, aus welcher Linie sie genau kommen. Es gibt gewisse Familien, die haben eine Tradition in der Familie erhalten, aber die meisten können das nicht mehr so dokumentieren mit schriftlichen Überlieferungen. Und bis ins Jahr 70 war es aber möglich. Und wenn jemand in Israel eine öffentliche Stellung einnahm, hat man natürlich sofort zuerst mal sein Geschlechtsregister überprüft, ob die Abstammung auch einwandfrei war. Und jetzt verstehen Sie, warum Jesus Christus allgemein im Volk bekannt war als Ben David, Sohn Davids. Und auch das wurde im Judentum, im orthodoxen Judentum, das den Glauben an Jesus als Messias ablehnte, wurde nicht in Frage gestellt. Wenn das also nicht gestimmt hätte, hätte man sofort kommen können. Wir haben hier das Verzeichnis. Er stammt übrigens aus dem Stamm Levi, geht zurück auf Aaron, aber nicht auf David. Aber die Sache war klar. Übrigens, vor ein paar Monaten hat man sogar den Davidspalast in Jerusalem ausgegraben. In der Davidsstadt am Südabhang des Tempelberges. Drittens, sein Vorläufer. Die Propheten sagten voraus, ein Prophet wird den Messias öffentlich einführen. Malachi 3. Im letzten Prophetenbuch des Alten Testaments spricht der Messias durch den Propheten. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Jesaja schrieb, 40 Vers 3, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Nun, diese Aussagen haben sich eindrücklich erfüllt in Johannes dem Täufer. Nun müssen Sie wissen, wie gesagt, ab Malachi gab es keine Schriftpropheten mehr in Israel. Plötzlich hat das aufgehört. Es gab eine ständige Kette von Mose bis auf Malachi. Und dann war das fertig. Aber als dann Johannes der Täufer in der Wüste am Jordan auftrat öffentlich, brachte er das ganze jüdische Volk in Bewegung. Sie können sogar nachlesen bei Josephus Flavius, das war ein Jude aus dem ersten Jahrhundert, der viele nützliche geschichtliche Berichte überliefert hat und die wir heute noch haben. Das war kein messianischer Jude, der glaubte also nicht als Jesus, als den Messias, lebte aber in dieser Zeit des ersten Jahrhunderts. In seinem Buch Jüdische Altertümer, 18,5, Paragraph 2, da schreibt er über das Auftreten von Johannes dem Täufer und sagte, das war so speziell. Dieser Mann hat das ganze Volk in Bewegung gebracht. Das war ein ganz ungewöhnlicher Mann. Mit einer prophetischen Autorität, wie man das eben seit Jahrhunderten nicht mehr kannte. Und dieser Johannes der Täufer hat gesagt von Jesus Christus, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und hat so Israel darauf hingewiesen, Jesus Christus, er ist der verheißene Messias. Und aber tausende von Juden damals haben sich von Johannes dem Täufer in der Wüste taufen lassen, in Vorbereitung auf den Messias. Viertens, Beginn am See Genezareth. Der Messias sollte gemäß Jesaja 9 nicht in Jerusalem mit seinem Predigtdienst beginnen, sondern in dem verachteten Norden, in Galiläa beim See Genezareth. So stand es in Jesaja 9,1. Doch nicht bleibt Finsternis dem Land, welches Bedrängnis hat. Um die erste Zeit hat er das Land Zebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Die Stämme Zebulon und Naphtali waren Stämme in Galiläa, da wo der See Genezareth ist. Aber in der letzten bringt er zu Ehren den Weg am See. Das Jenseitige des Jordan, das Galiläa der Nationen. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Land des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Jesus Christus wurde geboren in Bethlehem, wuchs dann aber auf, bis 30, in Nazareth. Und darum wird er genannt Jesus der Nazaräer. Und danach zog er um nach Kapernaum in eine Stadt am See Genezareth und von dort aus begann er zu predigen. Matthäus 4, 12 und folgende. Es gab zwar eine jüdische Tradition, die sagte, wenn der Messias kommt, wird er sich auf dem Tempeldach in Jerusalem offenbaren. Sie kennen vielleicht die Versuchungsgeschichte, wo Jesus Christus auf der Zinne des Tempels ist und er sollte von der Zinne runterspringen. Das wäre vielleicht eine Schau gewesen, die Israel auf die Idee gebracht hätte, das ist der Messias. Vom Dach des Tempels offenbart er sich, aber Jesus Christus hat keine Schau abgezogen. Er ging nachher nach Galiläa und begann von Kapernaum aus öffentlich zu predigen. Das Licht ging auf in der Finsternis im verachteten Norden. Das war das Gebiet der ungebildeten Juden. Fünftens, frohe Botschaft. Was sollte der Messias predigen? Jesaja 61,1. Der Messias spricht durch Jesaja 700 Jahre vor seinem Kommen. Der Geist des Herrn des Ewigen ist auf mir, weil der Ewige mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen. Weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Wir sehen hier die ausgegrabene Synagoge in Kapernaum. Die Fundamente hier aus Basalt, aus schwarzem Gestein, das sind die originalen Fundamente der Kapernaum-Synagoge aus dem 1. Jahrhundert. Wir wissen sogar ganz genau, wo, auf welchen Quadratmetern Jesus Christus begonnen hat zu predigen. Nun, seine Botschaft war absolut einzigartig. Lesen Sie die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Und dann verstehen Sie vielleicht, warum es am Schluss heißt, die Volksmenge war außer sich über die Autorität dieser Predigt. Warum? Es heißt dort, er predigte nicht, wie die Schriftgelehrten predigen. Wie predigten die Schriftgelehrten? Lesen Sie den Talmud. Da sehen Sie, wie das geht. Rabbi X sagt im Namen von Rabbi Y. Man beruft sich immer auf andere Autoritäten und je älter sie sind, desto wichtiger und autoritativer sind sie. Und Jesus Christus sagt in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. So und so. Ich aber sage euch. Und die Argumentation ist völlig verblüffend. Sie finden Auslegungen im Judentum, nach denen man schon seit Urzeiten gesucht hat und nie eine Antwort gefunden hat. Und Jesus Christus bringt die Antwort. Auf so schlagende Weise. Aber seine Botschaft war nicht nur überzeugend und ganz neu, sondern es war eine Botschaft des Trostes. Wo Menschen, die innerlich zerbrochen waren, in Nöten waren, richtig gehend aus der Not herausgeführt wurden und wahrhaftige Ermutigung und wahrhaftigen Trost gefunden haben. Übrigens, Kapernaum heißt Dorf des Trösters. Das passt ja schön, nicht? Sechstens, Wunderheilungen. Jesaja 35 sagt, Vers 4, siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. Die Evangelien berichten im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die ersten Bücher des Neuen Testaments, sind voll von Berichten über Wunderheilungen. Von Blinden, Tauben, Lahmen, Stummen und so weiter. Auch da können Sie sagen, ja, die Leute waren halt recht gutgläubig früher, aber das ist alles nicht authentisch. Nun ist Folgendes aber bemerkenswert. Im Talmud, das ist das wichtigste theologische Werk im Judentum, das wurde verfasst vom 2. Jahrhundert nach Christus bis etwa ins 5. Jahrhundert. Da werden rabbinische Traditionen gesammelt, aber diese Traditionen gehen zurück zum Teil bis ins 1. Jahrhundert und sogar in die vorchristliche Zeit. Ja, in Talmud, Traktat Sanhedrin 43a, wird Jesus Christus erwähnt. Und es wird gesagt, dass er Wunder getan hat. Die Wunder werden nicht angezweifelt. Sondern es wird gesagt, diese Wunder seien geschehen durch Magie, durch die Macht des Teufels. Aber interessant ist dieses, die Wunder werden bestätigt. Und man hat also nicht Gründe gesucht, um das abzulehnen, dass sie geschehen seien. Aber man hat sie nicht Gott zugeschrieben, sondern dem Widersacher Gottes. Übrigens genauso, wie das in Matthäus 12 steht. Dort wird berichtet, wie Pharisäer sagten, er treibt die Dämonen aus durch Beelzebub. Ein anderer Name für den Teufel. Aber auch andere alte Quellen wie Justinus Martyr, Dialog mit Tryphon 69 und Origenes contra Celsum 1,28. Da haben sie Diskussionen mit Juden in der Antike, die auch die Wunder Jesu nicht abstreiten. Sie werden als historisch anerkannt. Siebtens, Besuch im Tempel. Malachi 3, Vers 1. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr suchet, spricht der Ewige der Heerscharen. Wir sehen hier den Tempelplatz in Jerusalem heute mit dem Felsendom, der exakt an der Stelle steht, wo früher das Allerheiligste war. Bis zum Jahr 70. Denn im Jahr 70 haben die Römer den Tempel zerstört. Der Messias sollte zum Tempel kommen. Aber wissen Sie was? Seit dem Jahr 70 bis heute gibt es keinen Tempel mehr. Also all diese etwa 50 Messiasse, die im Judentum aufgetreten sind nach Jesus Christus, die sind alle zu spät gekommen. Keiner konnte zum Tempel kommen. Aber Jesus Christus kam gerade noch vor dem Jahr 70 und er ging ständig zum Tempel und hat auch dort gepredigt. Der Messias musste noch vor dem Jahr 70 auftreten. Auf jeden Fall bis heute wäre das nicht mehr möglich gewesen, denn bis heute gibt es keinen jüdischen Tempel in Jerusalem. Achter Punkt, Einzug nach Jerusalem. Zacharja 9, um 520 vor Christus geschrieben, spricht in Vers 9 über den triumphalen Einzug des Messias nach Jerusalem. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen. Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Am Palmsonntag, beschrieben in Matthäus 21, ritt Jesus Christus auf einem Esel vom Ölberg her nach Jerusalem ein und wurde von der Volksmenge in Jerusalem, von diesen unzähligen Festbesuchern, die zum Passafest kamen damals, wurde er enthusiastisch begrüßt als Messiaskönig. Mit dem Ruf aus Psalm 118, Baruch haba b'shem Adonai. Willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. So hat sich das erfüllt. Aber das Schwierige ist nun Folgendes. Dieses Ereignis sollte nicht irgendwann geschehen, sondern an einem ganz bestimmten Tag. Und der Palmsonntag war genau der richtige Tag. Neuntens, der exakte Zeitpunkt. In Daniel 9,25 wird prophezeit, wann der Messias kommen sollte. Diese Prophetie geht zurück auf eine Zeit, als Jerusalem in Staub und Asche lag, zerstört durch die Babylonier. Und dann wird da erklärt, im 6. Jahrhundert vor Christus, so wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Wir haben hier zwei Zeitpunkte. Vom Moment, an dem ein Erlass ausgeht, Jerusalem wieder zu bauen, bis der Messias käme als Fürst, sollen 7 und 62, will sagen 69 Jahrwochen vergehen. Ich erkläre alles der Reihe nach. Eine Jahrwoche, hebräisch Shavua, ist eine Woche von 7 Jahren. Eine Woche von Tagen dauert 7 Tage. Eine Jahrwoche, 7 Jahre. Die prophetischen Jahre der Bibel sind eine Mischung von Mond- und Sonnenjahren. Sie dauern 360 Tage. Nicht wahr? Das jüdische Jahr ist eigentlich ein Mondjahr. 354 Tage etwa. Aber weil der biblische Kalender ein Landwirtschaftskalender ist, dürfen die Feste im Mondjahr verteilt nicht durch das Jahr wandern, ja? So wie das beim Ramadan im Islam geschieht. Sondern es muss festbleiben. Und so wird immer wieder, heute machen das alle 3 Jahre, wird das Mondjahr korrigiert zum Sonnenjahr durch einen 13. Monat. Sie sehen also, das mit dem 13. Monatslohn hat schon seine Berechtigung. Ja, und das Sonnenjahr ist 365 Tage ungefähr. Das Mittel ist 360. Also das prophetische Jahr der Bibel ist ein lunisolares Jahr von 360 Tagen. Nun, 69 und 2 Jahrwochen, das sind 69 Jahrwochen. Aber jetzt rechnen wir genauer. 69 mal 7 mal 360 Tage sind 173.880 Tage. Wir wissen genau, wann ein persischer König den Juden die Erlaubnis gegeben hatte, Jerusalem nach der babylonischen Gefangenschaft wieder aufzubauen. Das war im Monat Nissan, bei uns März, April, 445 vor Christus. Das war König Artaxerxes beschrieben in Nehemia 2. Wann ritt Jesus Christus als Messiaskönig nach Jerusalem ein? Palmsonntag im Jahr 32 nach Christus. Nicht wahr? Das Lukas-Evangelium sagt, im 15. Jahr von Kaiser Tiberius hat Jesus Christus begonnen zu predigen. Und dann nach Lukas 13, 6 bis 9, 3 Jahre. Jetzt nehmen Sie ein Lexikon. Wann hat Kaiser Tiberius begonnen zu regieren? 14 nach Christus. 15. Jahr, 29. Plus 3 Jahre Predigtdienst, 32. Und dann kam der Palmsonntag. Im Passamonat Nissan, März, April. Ja, und jetzt ist die große Sache die, zwischen März, April 445 vor Christus und März, April 32 nach Christus können Sie exakt diese Zahl von Tagen, 173.880 Tage, einfügen. Es gibt darüber ein wunderbares Buch, geschrieben von Sir Robert Anderson, The Coming Prince. Sir Anderson war der Chef von Scotland Yard im 19. Jahrhundert, also der Chef der Kriminalpolizei in England. Es war ein gläubiger Mann. Und der hat diese ganz genaue Ausrechnung Zusammenarbeit mit Astronomen von dem Königlichen Observatorium in Greenwich, hat er das durchgeführt. Und es geht auf, meine Damen und Herren. Wir können beweisen, dass Jesus Christus der Messias ist. Er hat dann sogar umgerechnet, der Palmsonntag war am 6. April 32 nach Christus. Und wenn Sie jetzt diese Anzahl Tage zurückrechnen, kommen Sie auf den 14. März 445. Und das war exakt der erste Nissan, das Neujahr des religiösen jüdischen Kalenders. Nicht schlecht, ja? Aber jetzt wird das Ganze noch schwieriger. Die Propheten sagten, der Messias sollte von der Masse seines Volkes abgelehnt werden. Ja, wie geht das? Zuerst wird er da bejubelt, wenn er nach Jerusalem kommt, und dann wird er abgelehnt. Also entweder das eine oder das andere. Oder eben auch beides. 5 Tage nach Palmsonntag schrie die Volksmenge, aufgebracht von den führenden Priestern, vor Pilatus: Kreuzige ihn. So deformierbar ist die Volksmasse. Jesaja 53, 3 beschreibt in prophetischer Vergangenheitsform ein Kunstgriff der hebräischen Propheten. Das Künftige wird wie abgeschlossen beschrieben. Er war verachtet und verlassen von den hochgestellten Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Jesaja 49, 7. So spricht der Ewige zu dem von jedermann Verachteten, zu dem Abscheu der Nation. Wissen Sie, wie man in Israel das Pluszeichen schreibt? Auch ein Querbalken, horizontal, aber nicht ein durchgezogener senkrechter Strich, weil das gäbe ein Kreuz. Und das würde an das Kreuz Christi erinnern. Sondern nur bis auf den Querbalken. Das ist schon eigenartig. Zu dem Abscheu der Nation. 11. Abführung zur Verurteilung. Jesus Christus wurde verhaftet. Und in Jesaja 53, 7 steht, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Der Hohe Rat mit Sitz in der königlichen Säulenhalle am Südende des Tempelplatzes hat hier Jesus Christus zum Tod verurteilt. Aber der Beschluss des Todes war bereits gefasst vor der Gerichtsverhandlung. Und darum hat Jesus Christus nicht mehr geantwortet auf die Anklagen. Er hat geschwiegen wie ein Lamm, das abgeführt wird zur Schlachtung und sich nicht wehrt. Es gab nichts mehr zu beweisen. Dann hat man falsche Zeugen aufgerufen, die Worte Jesu aus diesen 3 Jahren aufgegriffen, aber verdreht haben. Psalm 35, 11, es treten ungerechte Zeugen auf. Sie vergelten mir Böses für Gutes. 13. Misshandlung. Jesaja 50, 6, der Messias spricht, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Das zeigt übrigens, dass der Messias einen Bart hatte, wie alle Juden früher. Raufen kann man ja nur den Bart. Wangen, den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber der Herr, der Ewige, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Jesaja 52, 14. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Hier sehen Sie den David's Tower. Das war der Sitz in Jerusalem von Pontius Pilatus. Hier wurde Jesus Christus misshandelt. Eine Dornenkrone. In biblischen Ländern haben Dornen vielleicht 6 Zentimeter Länge, können die haben. Die Haut, die Kopfhaut wurde an vielen Stellen durchstochen. Das Blut floss runter in Rinnsalen, verfilzte sich mit dem Haar des Kopfes und des Bartes und gab ein entsetzliches Aussehen. Und dann kam auch die ganze Misshandlung durch Speichel und Geißelung dazu. Die Geißelung war normal. Wenn Römer jemanden kreuzigten, geißelten sie ihn zuerst. Aber das war so brutal. Oft wurde an den Enden der Lederriemen spitze Gegenstände oder Widerhaken befestigt, die den Rücken in eine blutige Masse verwandelten. Viele haben die Kreuzigung gar nicht überlebt, die Peitschung gar nicht überlebt und wurden gar nicht gekreuzigt. Psalm 129, 3, der Messias sagt, Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Auf diesem historischen Bild von einem Sklaven in Amerika sehen Sie diese Furchen, wie ein Acker sieht das aus. 14. Kreuzigung des Messias. König David hat vorausgesagt, um 1000 vor Christus, in Psalm 22, dass der Messias gekreuzigt würde. Aber bedenken Sie, erst Jahrhunderte später hat man die Kreuzigung durch Annageln überhaupt erfunden. Aber da sieht man schon im Psalm 22, 16, der Messias spricht, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Hände und Füße durchgraben. Ich habe hier ein Kreuzigungsbild nicht von Jesus Christus gebracht, sondern von Petrus, dieses Caravaggio-Bild, weil ich es nicht schätze, wenn Jesus Christus dargestellt wird, denn wir wissen gar nicht, wie er ausgesehen hat. 15. Entblößung. Die Römer haben die Gekreuzigten entblößt, nur das Wichtigste wurde bedeckt. Psalm 22, 16. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie können Ihre Knochen, Ihre Brustknochen jetzt nicht zählen, weil Sie bekleidet sind. Aber wenn man sich entblößt, dann kann man die Knochen, sieht man seine eigenen Knochen und kann sie zählen. 16. Ausrenken der Gelenke. Wir wissen heute, es ist ganz logisch, medizinisch erklärbar, unter dem Eigengewicht des Gekreuzigten renken Gelenke aus. Psalm 22, Vers 14. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. 17. Schweiß. Unter der Hitze der orientalischen Sonne bricht bei den Gekreuzigten der Schweiß in Bächen aus. Aber hier im Psalm 22, 14 lesen wir, wie Wasser bin ich hingeschüttet. 18. Durst des Gekreuzigten. Psalm 22, 15 beschreibt, was medizinisch genau erklärbar ist. Wenn jemand so misshandelt wird, entsteht aus verständlichen Gründen ein unbeschreiblicher Durst. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. 19. Drogen zur Schmerzstillung. Es konnte schon mal vorkommen, dass die römischen Soldaten mit einem Gekreuzigten Mitleid hatten. Und dann boten sie ihm Drogen zur Schmerzstillung an. Psalm 69, 21 sagt prophetisch, und sie gaben als meine Speise Gift, und in meinem Durst drängten sie mich mit Essig. In Matthäus 27 wird das beschrieben, 32 bis 35, 45 bis 48, wie man Jesus Christus Essig mit einer Droge, mit einer bitteren Droge, mit einer Galle genannt, anbot. Aber Jesus Christus lehnt ab. Erst als man ihm Essig bot, einfach so, hat er ihn getrunken. Jesus Christus wollte der Sündenträger werden, als Opfer an unserer Stelle, ohne Schmerzstillung. Er wollte bei vollem Bewusstsein das Gericht Gottes über unsere Schuld tragen. Und der Text sagt nur, sie gaben als meine Speise Gift. Das heißt nicht, dass er es genommen hat. Aber die zweite Hälfte sagt, und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Das ist unser 20. Punkt, Essig zum Durstlöschen. Das ist geschehen nach dem Zeugnis von Matthäus 27. 21. Punkt, kein Knochen gebrochen. Eine eigenartige Prophetie in Psalm 34, 20 sagt, er, der Ewige, bewahrt alle seine Gebeine. Nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Die Kreuzigung Jesu fand an Karfreitag statt. Gerade vor dem Beginn des Sabbats, Freitag um 18 Uhr etwa. Und deshalb sollten die Gekreuzigten runtergenommen werden, noch am selben Tag. Aber die Kreuzigung konnte manchmal eben viel länger dauern als nur ein Tag. Und wenn die Römer die Kreuzigung verkürzen wollten, dann haben sie einen Trick gehabt. Sie nahmen große Hammer und zerschlugen die Schienbeine, die Beinknochen der Gehängten. Und dadurch konnten die Gehängten nicht mehr auf ihren mit Nägeln durchbohrten Füßen abstehen, um Luft zu holen. Und dann erstickten sie innerhalb von wenigen Minuten. Die Evangelien berichten, dass die beiden mitgekreuzigten Verbrecher so behandelt wurden. Man zerschlug ihnen die Beine. Und dann kam ein Soldat zu Jesus Christus und als er sah, er war schon gestorben, zerschlug er die Beine nicht. Und so erfüllte sich, kein Knochen wird zerbrochen werden. 22. Punkt, Tod in den 30er Jahren. Mose beschreibt im Psalm 90 die Lebenserwartung des Israeliten, Vers 10. Die Tage unserer Jahre, ihrer sind 70 Jahre. Übrigens, das hat er geschrieben zu einer Zeit, als die Lebenserwartung in Ägypten, wo er herkam, 30 Jahre war. In Psalm 104, Vers 24 klagt der Messias, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Also als ein halbes Leben sollte der Messias in den Tod gehen. Jesus Christus ist mit 33 gekreuzigt worden. In der Hälfte seiner Tage wurde er weggenommen. 23. Punkt, Opfertod bei Jerusalem. Sie kennen ja wohl die Opferungsgeschichte Isaaks, 1. Mose 22. Abraham bekommt den Auftrag, seinen Sohn Isaak Gott zu opfern. Und Gott sagt in Vers 2, ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Der bekannte Berg, da war der Berg Moria, wo die Stadt Jerusalem war. Schon zur Zeit von Abraham am Südabhang des Berges. Also Abraham sollte in das Land Moria gehen, da bei Jerusalem. Und auf einem der Berge dort sollte er seinen Sohn opfern. Also nicht auf Moria, sondern auf einem der Berge dort im Umfeld. Ja, oft wird gesagt, die Opferung Isaaks hätte auf dem Berg Moria oder Zion, wie er auch genannt wird, stattgefunden. Aber das stimmt nicht, der Bibeltext sagt das nicht. Auf einem der Berge dort. Aber als Abraham gezeigt hatte, dass er bereit war, das Liebste hinzugeben, hat Gott ihn gestoppt. Es ging nur darum, zu sehen, ob Abraham bereit war, Gott den ersten Platz zu geben und nicht, dass das Kind den ersten Platz hat. Abraham musste seinen Sohn nicht opfern, dafür opferte er einen Widder. Und dann liest man in 1. Mose 22, 14, und Abraham gab diesem Orte den Namen, der Ewige wird ersehen, ein Opfer ersehen. Yahweh Yireh auf Hebräisch. Und Mose erklärt, daher heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berg des Ewigen wird er sehen werden. Das wahre Opfer, Isaak konnte nicht unser Opfer werden, denn er war selber ein Sünder. Die Bibel erklärt, ein Sünder kann nicht für Sünder sterben, sondern nur ein Vollkommener für Sünder. Aber auf diesem Berg sollte einmal das wahre Opfer von Gott ersehen werden. Nun, Jesus Christus wurde auf dem Nachbarhügel, auf dem Golgatha-Felsen, draußen vor dem Gennad-Tor gekreuzigt, im Land Moria, auf einem der Berge dort, auf dem Nordwesthügel von der Altstadt. 24. Punkt, Ermordung des Messias. Der Messias sollte ermordet werden. Und nicht etwa so an Altersschwäche sterben, wie der Rabbi Schmerson in New York vor wenigen Jahren, der als Messias ausgerufen worden war. Nein, Daniel 9, Vers 26 sagt, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Am Ende der 69 Jahrwochen sollte er kommen, als Fürst, und dann kommt, er wird ausgerottet werden. 5 Tage nach seinem Kommen als Fürst wurde Jesus Christus gekreuzigt, ausgerottet. Und nun ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie mit orthodoxen Juden, das sind also Juden, die glauben ans Alte Testament, glauben aber nicht, dass Jesus der Messias ist. Wenn Sie mit ihnen sprechen, dann werden Sie feststellen, eines der größten Hindernisse ist dieses. Ich habe das selber erlebt. Ein Orthodoxer sagte mir, Jesus kann nicht der Messias sein, sonst hätte es ja nicht seit seinem Kommen noch 2000 Jahre Krieg gegeben auf der Erde. Er hat ja gar keinen Frieden gebracht. Und dann habe ich Daniel 9 genommen, habe ihn vorgelesen. Was steht da? Der Messias wird ausgerottet werden. Und nun unser 25. Punkt. Kein Friedensreich haben. Und nichts haben. Yikaret Mashiach ve'ein lo. Nichts haben. Kein Königreich. Kein Friede. Und ich habe ihm gesagt, wenn Jesus Frieden gebracht hätte vor 2000 Jahren, dann wäre er nicht der Messias. Denn das Alte Testament sagt, er wird nichts haben. Ja, jetzt wollen wir uns ganz kurz etwas erholen, um dann die zweite, etwas schneller vorwärtsgehende Hälfte ertragen zu können. Ich spiele meine Rhapsodie in D-Moll über die Hatikva. Das ist die israelische Landeshymne. Nach 2000 Jahren Verfolgung und Zerstreuung unter den Völkern singt man Kolod Balevav, Nefesh Yehudi Homia, Ulefatei Mizrach Kadima, Ayin Lezion Sophia, Od Lo Avda Tikvateinu, Hatikva Han Noshanot, Lashuv Le'eretz Avoteinu, Irba David Chana. Solange im Herz drinnen die jüdische Seele schmachtet und in die Ferne nach Osten schaut, das Auge nach Zion schaut, solange ist unsere Hoffnung nicht verloren. Die uralte Hoffnung, zurückzukehren ins Land unserer Väter, zur Stadt, wo David lagerte. Also die Hatikva, beziehungsweise die Rhapsodie, die ist eine musikalische Darstellung der ganzen Not von 2000 Jahren Zerstreuung und Verfolgung bis zur Rückführung in unserer heutigen Zeit ins Land der Väter.